BR Heimat lesen.
Im Langs. Der schönste Bursch im Dorf ist der Sepp. Kräftig, hochgewachsen, lichtblaue Augen im gebräunten Gesicht und über den Lippen ein herrischer Schnauzer, der ihm ein soldatisches Ansehen gibt. Der Sepp hat auch mit Ehren gedient, beim Leibregiment in der schönen Münchner Stadt, zu dem man nur die saubersten und größten Burschen nimmt. Das war ein Gerede, wie bloß der Sepp tauglich befunden wurde für das Königsregiment und die anderen Burschen nur zu den Staudenkriechern ausgemustert wurden. Der Sepp strahlte vor Freude und Stolz und ging gerne, als zum Herbst die Rekruten eingezogen wurden. Für sein Mutterl war das freilich ein harter Schlag, denn nun wird es noch mehr sparen heißen und darben. Der Sepp braucht doch auch ein paar Groschen bei der Militare und verdienen kann er ja nichts drinnen in der Kaserne. Im Anfang ging es ihm auch nicht zum Besten drinnen in der Stadt. Ihm fehlte die Bergluft und die Schmalzkost. Mit dem Fleischessen konnte er sich lange Zeit nicht befreunden und Knödel so groß wie die Kanonenkugeln gab es gar so selten in der Regimentsküche. Wie der Sepp aber Bursche beim Kompanievater, beim gestrengen Herrn Hauptmann wurde, wegen seiner musterhaften Aufführung, da ging die gute Zeit für ihn an, die ihn aber beileibe nicht übermütig machte. Im Gegenteil, der Sepp blieb gehorsam und brav, so dass er gar noch harte Taler mit heimbrachte, als die Dienstzeit um war. Der Glashüttenbauer nahm den ausgedienten Sergeanten gleich in Dienst und war froh darüber. Einen besseren Knecht hätte er gar nicht finden können, so fleißig und kreuzbrav, der für drei arbeitete und alleweil fröhlich war. Zu George werden es schon 2 Jahre, dass der Sepp auf dem Hof ist. Und auf Johannes soll er Oberknecht werden, hat der Glashüttenbauer ihm versprochen. Das ist dem Sepp schon wegen seinem halbblinden Mutterl recht, weil sein Avancement schier eine Handvoll Kronentaler im Jahr mehr einträgt. Aber zum Heiraten langt es halt noch immer nicht. Und der Sepp möchte die blondzöpfige Afra, das saubere Dirndl vom Schuster-Nazi, gar so gerne heiraten. Alle zwei sind arm wie Kirchenmäuse, aber ganz schauerlich ineinander verbrennt. Langmächtig hat der Sepp nachsinniert, wie er es anfangen soll, dass die Kronentaler sich vermehren, aber es ist ihm noch nie was Gescheites eingefallen. Das Wirtshaus gehen und Tabak rauchen hat er schon lange aufgegeben und die dadurch ersparten Guldenstückel dem Mutterl zum Aufheben übergeben. Aber es langt nicht. Darüber ist der Sepp kopfhängerisch worden, wiewohl sein braves, weißhaariges Mutterl immer vertröstet mit der Versicherung, sein Vater habe auch nichts gehabt und sei dann doch ein richtiger Hochzeiter worden. Der Herrgott im Himmel droben wird es schon zum Besten wenden und darum soll der Sepp ausharren. Die rechte Zeit wird auch für ihn kommen. Die Afra hat auch ihr Teil beitragen wollen zur einstigen Hochzeit, aber der Sepp hat's nicht leiden wollen, dass sie in die Stadt geht, einen Dienst sich zu suchen. Der Sepp kennt die Großstadt und will seinen Schatz lieber herinnen von den Bergen behütet wissen. Die Afra hat ihm dann gesagt, dass ihnen die schönsten Runzeln ins Gesicht wachsen müssten, ehe der Hochzeitslader von Haus zu Haus gehen werde. Das wurmt den Sepp, weil er nicht widersprechen kann. Und trübselig trieb er fürderhin seine Gäule mit so matten Hü hinaus, dass die Pferde erstaunt die Köpfe nach ihm drehten, gleichsam als wollten sie sich überzeugen, ob wohl noch der kernige Sepp oder sein Geist zum Ackern schritt. Sonst zog er pfeifend oder singend die Furchen, als gelte es ein Wettpflügen. Jetzt aber schlichen Pferde, Pflug und Knecht wie die Schnecken über die Schollen. Und wenn die Mittagsglocke heraufbimmelte, war häufig lange nicht die Hälfte der Tagesarbeit getan. Das merkte gar bald der Bauer, der den Sepp scharf ins Gebet nahm und ihm den Kopf zurechtsetzen wollte. Viel konnte er aber nicht ausrichten. Der Sepp war eben zu verbrennt in sein Dirndl und wollte sich die Heiratsgedanken nicht ausreden lassen. Auch vom Pfarrer nicht, zu dem der Bauer ihn am nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst schickte. Ein Gutes aber hatte der Besuch im Pfarrhof doch, denn der Seelsorger der Gemeinde will mit dem Ortsvorsteher reden, vielleicht, dass die Gemeinde doch die Erlaubnis zum Heiraten gibt. Die Bauern schwören sonst auf ihren Pfarrer, aber beim Heiratskonsens wollten sie sich nichts dreinreden lassen, vom Landrichter nicht, auch nicht vom Pfarrer. »Seiren wir's wenigste«, sagte der bockbeinige Ortsvorsteher, »aber mit die Kinder kommt Not, und stirbt der Vater nachher weg, dann sitzen Weib und Kinder der Gmur auf dem Hals.« Und die übrigen Bauern in der Gemeindevertretung bockten mit. Der Sepp wurde abgewiesen, und der gutherzige Pfarrer zuckte die Achseln. Jetzt stand die Geschichte schlechter als zuvor, und das Pärchen hatte auch noch den Spott zum Schaden. Der Sepp musste fest die Zähne zusammenbeißen und fest an sich halten, um nicht loszuplatzen und den boshaften Spöttern die Schädel aneinander zu schlagen. Und die Afra war durch das Votum der Gemeinde so verschüchtert, dass sie sich gar nicht mehr aus dem Schusterhäusl traute. Der Glashüttenbauer hat den Sepp zum Trost für die schmerzliche Abstimmung der Gemeinde jetzt schon zum Mohr, zum Oberknecht gemacht. Aber Sepp war zu verbittert, um über diese Beförderung Freude zu empfinden. Erst nach Verlauf einiger Tage war der aufgeregte Bursche so weit über sich hergeworden, dass er seinen Bauern danken konnte, wie sich's gehört, für einen ordentlichen Menschen. Bei dieser Gelegenheit fragte der Sepp mit bebenden Lippen den Bauer, wie viel einer haben müsse, damit die Gmur es heiraten erlaube. Das wusste der Bauer selber nicht. Aber vom Pfarrer erfuhr der Sepp, der einen Entschluss gefasst zu haben schien, dass entweder Bargeld in der Höhe von einigen hundert Gulden oder ein Gutstand nötig sei. So schneidig war der Sepp im Pfarrhof aufgetreten, dass der Pfarrer ihn ganz erstaunt vom Fuß bis zum Kopf betrachtete und meinte, ob er denn's Geld schon in der Taschen hätte. »Na, soll nicht, aber einen Plan habe ich«, sagte in seiner trockenen Weise der Sepp. »Du wirst doch nicht mit dem Dirndl durchbrennen wollen«, fragte der Pfarrer. »Beileib nicht«, erwiderte kurz der Sepp und machte wie einst beim Militär seine Honneurs und zog ab. Ehe noch der Herbst seine dünnen, vom Tau bereiften Fäden durch Wald und Flur zog und die Drischel von der Tenne ertönte, nahm Sepp Abschied von seinem Dirndl. Der Bauer habe ihm auf vieles Bitten die Künzer erlassen und jetzt gehe er weg in die Fremde. Die Afra soll ihm treu und brav bleiben, bis er wiederkommt. Dann werde die Hochzeit gemacht. Ganz gewiss, eine lustige Hochzeit, grad nobel. Dabei lachte der treuherzige Bursch unter Tränen, gab seinem Dirndl einen Schmatz, küsste sein liebes Mutterl und schritt tapfer über die Berge, weg von der Heimat. Der Afra ist's recht weh ums junge Herzerl, seit der Sepp nicht mehr im Dorfe ist. Sie geht jetzt so oft sie kann zu seinem Mutterl. Das gibt ihr immer wieder guten Trost und Mut zum Warten. Und den kann sie brauchen. Denn noch immer ist kein Sterbenswörtchen vom Sepp da. Die Zeit der Sichelhenk ist längst vorüber. Jungschnee liegt auf den Bergzacken, dass sie wie verzuckert erscheinen, und hier unten im Tal kann jede Nacht den Winter bringen. Dann kam die Weihnachtszeit mit Schnee und Eis, so viel, dass das Dorf ganz abgeschnitten ward von der übrigen Welt. Im Schusterhäusl war Schmalhans längst Küchenmeister geworden. Mein Gott, der Verdienst wurde immer schlechter, weil die Bauern gar so wenig Stiefeln brauchen. Die Schusterin lag seit Wochen krank da nieder. Eine trübe Weihnachtszeit für die armen Leute. Der Schusternatz hätte schon einen Ausweg gewusst. Ein Mittel, das gleich Geld ins Haus gebracht hätte. Viel Geld, einen ganzen Hut voll Kronentaler und Guldenstückeln. Aber er wagte es nicht, mit der Sprache herauszurücken. Der Sägmüller unten am Bach, der ein Heidengeld verdient mit seiner Holzsäge, der hat schon lang ein Aug auf die Afra geworfen, eigentlich zwei Augen. Und er hat es dem Schusternatz eingestanden, dass die Afra bloß ein einziges Wörtel sagen dürfte, dann, ja dann, wär alle Not zu Ende. Freilich ist der Sägmüller kein ganz junger Mensch mehr, in die 40 steckt er schon drin, aber sonst ein noch respektabler Mann mit heidenmäßig viel Geld. Was die Leute über seinen Reichtum munkelten, das ginge ja den Schuster rein gar nichts an. Die Hauptsache wär bloß das eine Wörtel von der Afra. Je weniger die Kartoffeln wurden auf dem Mittagstisch des armen Schusters, desto lebhafter bewegte ihn der Gedanke einer Hochzeit des Müllers mit seiner Afra. Nach Neujahr platzte er denn heraus, weil der Müller sagte, länger wolle er nimmer warten. Aber da kam er schön an bei der Afra. Die sagte ihm die Meinung gründlich und erklärte ihm, was sie unter Treubleiben verstünde. Kochend vor Wut musste der Müller abziehen. Um Lichtmess sollte der Naz seine Schulden beim Lederer bezahlen. Aber zahl einer, wenn kein Gulden im Hause zu finden ist. Der abgeblitzte Müller hetzte den Lederer heimlich noch dazu auf, dem Schuster ja kein Leder mehr zu borgen und die Restschuld beim Landrichter einzuklagen, dann müssen die Schusterischen auf die Gant kommen. Der Sägemüller spekulierte darauf, dass das volle Unglück die Afra schon mürb machen werde. Ganz ruinieren mochte der Lederer aber seinen alten Kunden doch nicht. Deswegen verkaufte er seine Forderung auch nicht an den heimtückischen Müller. Wo nur der Sepp steckt, dachte gar oft die arme Afra, die vor Sehnsucht schier vergehen wollte. Kein Mensch wusste ein Sterbenswörtchen von ihm, nicht einmal der Postbote, der zweimal in der Woche für den Herrn Pfarrer die Zeitung heraufbrachte ins Dorf und der doch sonst alles wusste. Eine kuriose Geschichte, das mit dem Sepp. Man war in die Fastenzeit getreten, die Zeit der Einkehr in sich selbst nach dem lustigen Fasching. Immer wärmer wurden schon die Sonnenstrahlen, die den Schnee auf den Hängen wegschmolzen, dass es bald aper und die Berge fleckig wurden. Die Bergwasser schwollen an und rauschten lustig zu Tale. Von Süden her strich über die duftigen Bergspitzen der warme Wind, der neckisch den Blütenknospen die knappen Mieder löst, dass die Blätterspitzen hervorlugen. Wie mit einem grünen Schimmer übergossen erscheint der Wald. Dazu blaut der Himmel in herrlichster Pracht. Auf den Wiesen schießen die ersten Boten des Frühlings zwischen den sprießenden Gräsern hervor, duftend im milden Sonnenschein und hoch droben, dem Äther zu, trillern die Lerchen und im Walde singen die Drosseln und Amseln um die Wette. Die Dörfler halten jetzt die Fenster offen bis in die späte Abendstunde und lassen die weiche Abendluft in die Stuben streichen. Es ist ja die Zeit des Wiedererwachens der Natur, die Zeit der Auferstehung gekommen. Und die Kirche feiert die Auferstehung des Welterlösers. Die linde Luft besserte sichtlich den Zustand der Schustersfrau, so dass sie bald halbe Tage vorm Hause im warmen Sonnenlichte sitzen konnte, behütet von der Afra, die sich die Finger wundstrickte, um für die kommenden Feiertage einiges Geld zu verdienen. Die Kramerin braucht neue Janka auf Ostern für die Dirndln. Die schmucke, grüne, rotgesäumte Kleidung des Oberkörpers für die weibliche Dorfjugend. Eifrig klappern die beinernen Stricknadeln. Masche reiht sich an Masche gleichmäßig und rasch, bis ein Janker fertig ist und wieder einer. Je mehr es werden, desto freier atmet die brave Afra auf. Aber dann fällt ihr wieder der Sepp ein und da sticht es in der Brust so weh. Ab und zu kommt auch das Mutterl vom Sepp in Horgarten, aber mein... Sie wissen alle miteinander so viel wie gar nichts von ihm. Dass er auf Weihnachten nicht heimkam, das war am Ende nicht zu verwundern. Wer weiß, was er für eine Beschäftigung gefunden. Der Tausendsasser hat ja kein Wörtel verraten von seinem Plan. Und mit dem Schreiben ist's halt auch so eine Sache wie mit dem Lesen. Aber auf die heiligen Ostertag, da könnte er schon kommen, wenn er überhaupt im Land ist. Kein Samstag ist heute. Ein herrlicher Frühlingstag mit seiner unbeschreiblichen Pracht. Die Natur jubelt über ihre Auferstehung und die Menschen auch. Gegen Abend haben die gläubigen Christen das Auferstehungsfest in der Kirche gefeiert und hell verkünden die Glocken es hinauf zu den Bergen, bis die Töne leise verzittern in der lauen Abendluft. So eilig ein einsamer Wanderer den Gangsteig über den Hang heraufschritt, in langen Schritten, zur kirchlichen Feier kommt er nicht mehr zurecht. So nimmt er denn das kecke Hütel ab und faltet im großen Dom der Natur die Hände zum frommen Ostergebete. Dann aber kam die Freude im Herzen zu ihrem Recht. Aus der kräftigen Brust fährt ein Juhschrei hell und frohlockend. So begrüßt nur ein glücklicher Mensch die geliebte Heimat in den stolzen Bergen. Im Schusterhäusel rüstet man gerade zum Abendessen Um den Tisch sitzen die Jungen vom Schuster, der Nahls mit seinem Weib und dem Sepp sein Mutterl. Und eben trägt die Afra den Weidling frisch gemolkener Milch in die Stube, in einem markerschütternden Geheul empfangen von der hungrigen Kinderschar. Da tönt plötzlich ein Juhschrei durch das offene Fenster, so voll und so fröhlich. Afra zuckt zusammen. »Yes, Maria, das ist der Sepp!« und lässt in vollkommenster Überraschung den Weidling mit der Milch fallen. Dann fliegt die Tür auf. Eine hohe Männergestalt schiebt sich herein, umfasst mit breiten Armen das liebliche rötende Mädel, drückt ihm einen schnalzenden Schmatz auf die Lippen und stürzt dann auf das Mutterl zu, in deren Schoß er den Kopf birgt. »Mein Bur, mein herziger Bur!« Der Sepp ist wieder da. Wie die Afra strahlt vor Glückseligkeit, trotz der verschütteten Milch. Jetzt steht aber roter Tirolerwein auf dem Eichentisch, den der kleine Karl holen musste mit einem Preußentaler vom Sepp. Na, der Wirt machte Augen. Und dann ging's ans Erzählen, und mit offenem Mund hörte ihm alles zu. So erzählte der Sepp denn, wie er dem Inzu sei zum Schiffmeister in Nussdorf, der ihn gerne genommen habe als Schiffreiter. Da sind die Schiffleute und der Sepp mit seinen Pferden den Inn und dann die Donau hinuntergefahren, auf den Plätten bis nach Wien und einmal ganz Ungarische, wo die Leute, es ist kurios, gar nicht mehr Deutsch können und allweil schwärzer werden, je weiter man runterkommt. Und dann haben sie andere Waren eingeladen. Der Sepp hat seine Golle an das lange Schiffsseil gespannt, seinen Handgal bestiegen und so sind sie wieder die Donau und den Inn heraufgefahren. Dann wieder hinunter und wieder herauf. Das hat dem Sepp harte Taler eingetragen. Und wie er genug beieinander hatte, da hat er sich selber einige Gäule gekauft und ist Schiffreiter auf eigene Faust geworden. Dann kam der Winter. Der tat ihm aber nicht weh, denn der Sepp war tief drunten im Ungarlande und handelte mit Pferden, die er in der schönen Kaiserstadt Wien dann teuer verkaufte. Und jetzt hat er die Geldkatz voll Kronen und Preußentaler. Goldstücke sind auch dabei. Schier 1000 Gulden hat er bar und noch einmal so viel hat er drin in der Stadt zum Aufheben geben. War das eine Freude im Schusterhäusl. Jetzt kann Hochzeit gemacht werden. Und gleich morgen am Ostertage soll der Herr Pfarrer das Paar zum ersten Male von der Kanzel verkünden. Er muss, ob er mag oder nicht. Der Sepp hat's Konsensgeld und jetzt muss auch der Gemeindevorstand Ja sagen. So fröhliche Ostern haben die Schusterischen gar nimmer erlebt. Und dankerfüllt beteten sie am heiligen Ostertage zum Herrn, der alles zum Besten lenkt. Im Bauerntheater. Zu Füßen mächtiger Gebirgsstöcke, der zerrissenen und zerklüfteten Felsenkolosse des wilden Kaisers, die jäh zum Himmel emporsteigen und das Tal gegen Osten und Südosten scheinbar abschließen, breitet sich ein allerliebstes Fleckchen Erde aus, das der die Firnenwelt verlassende Inn in raschem Laufe durcheilt. Dieses Tal beherbergt ein Volk, das überraschendes Talent zum Theaterspielen hat. Alljährlich ist es ein anderer Ort des Inntales, von Kufstein bis Brandenburg, bald auf tirolischer, bald auf bayerischer Seite, in welchem während des Sommers an Sonntagen von unverfälschten Bauern, Burm und Madeln, Flößern, Taglöhnern, Knechten und Handwerksleuten Kamedie gespielt wird, mit einem Ernst und Eifer und einer Präzision, die für den verwöhnten Städter in Bezug auf die Sujets der Stücke lachmuskelreizend, aber sonst hoch anerkennenswert sind. Die Saison pro 1888 traf diesmal das Dörflein Kiefersfelden, ein reizendes, etwa eine Stunde von Kufstein noch auf bayerischem Boden gelegenes Fleckchen Erde. Auf einem Hügel, von dem man einen entzückenden Ausblick auf das Inntal und den wilden Kaiser genießt, steht eine Holzscheune. Durch nichts ist kenntlich, dass die Bretterbude ein Schauspielhaus ist. Erst bei näherer Besichtigung lässt die Bezeichnung der Plätze, mit ungelenker Bauernhand geschrieben, den Zweck des Hauses erkennen. Am Sonntag, den 6. Mai um 2 Uhr nachmittags, bei herrlichstem Sonnenschein, ward die Saison eröffnet. Um das Haus herum standen und lagerten die kräftigen Burschen und überraschend hübsche Madeln mit ihren schmucken Tirolerhüten. Vor einer fliegenden Schenke wurde wacker gezecht, bis der kräftige Marsch eines Blechmusikchors von der Bühne aus das Zeichen zum Anfang gab. Für eine Reichsmark sicherten wir uns, ich und ein neugieriger Herr aus der Provinz Sachsen, den der junge Mai in die Inntaler Berge gelockt, nummerierte Sitze nächst der Bühne. Auf den minderen Plätzen saß das Landvolk dicht gedrängt wie die Pögelheringe im Fass, rauchend aus Pfeifen und Zigarren ohne jede Rücksicht auf Feuersgefahr in dem hölzernen Hause. Beleuchtung fehlt. Erst wenn die Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt, ist es möglich, den menschlichen Bienenschwarm näher zu betrachten. Die erwartungsvolle Stimmung ist den Leuten vom Gesicht abzulesen. Der Titel des Stückes ist aber auch danach. Der Geisterspuk auf dem Schlosse Steineck oder das Wiederfinden bei der Waldhütte. Großes, neu bearbeitetes Ritterschauspiel aus der Zeit des Faustrechts in 5 Aufzügen mit Musik und Gesang. Na, wer da nicht neugierig wäre? Mein Provinzsachse war es nicht minder, nur dämpfte seine Freude die Furcht vor einer nicht unmöglichen Brandkatastrophe. Während er mir gegenüber dieser Befürchtung Ausdruck gab, ging der Vorhang auf. Das ländliche Auditorium verstand nun keinen Spaß mehr und unterbrach unser Geflüster mit dem energischen Ruf »Smal halt noch vorn!« Harmoniumtöne quellen aus einer Kulisse. Graf Alfons, der Bruder des Burgherrn von Steineck, tritt auf und singt mit rauer, ungeübter Kehle mehrere Strophen. Der ländliche Regisseur hat, um den Obstbauerngarten bühnenpraktisch herzustellen, Löcher in die Bühne gebohrt und ein Halbdutzend Weidengärten hineingesteckt. Alfons ist gutmütiger Natur, liebt nur seine Frau und die Bäume und hat auf seine Rechte auf Steineck freiwillig verzichtet, um beschaulich weiterleben zu können. Seinen lamentablen Gesang unterbricht Ritter Ottmar, der Intrigant der Komödie. Er ist prächtig gekleidet, ein baumlanger Bursche, der gebührend bewundert wird, was mit verschiedenen Sakra und mit weit vorgestreckten Armen geschieht. Sein Wams weist mühsame Goldstickerei auf, von einer bäuerlichen Näherin in Kiefersfelden den Winter über verfertigt. Dazu trägt der Ritter Stulpstiefel und einen höchst modernen Infanterieschleppsäbel, der sein Kommen pünktlichst eine Viertelstunde vorher anzeigt. Die 4 Öllampen der Soffitten werfen auf ihn das beste Licht, trotzdem sieht er ab und zu nicht, was er spricht. Und der Souffleur muss aushelfen, was das Publikum aber nicht im geringsten geniert. Wie aber im Auditorium selbst ein Geflüster anhebt, flugs wird man eingeladen, das Gehege der Zähne bald gefälligst zu schließen. Ritter Ottmar möchte den Grafen Alfons überreden, seine Ansprüche auf Steineck geltend zu machen, was ihm aber nicht gelingt. Er fabriziert daher ein Schreiben und fälscht Alfonsens Schriftzüge. Graf Ewald, der Schlossherr, findet den Brief, wird wütend und jagt den Bruder samt dessen Gattin aus dem Schlosse. Jetzt wird's interessant. In das Publikum kommt sofort Leben, wie die Landsknechte Ewalds mit Palaschen bewaffnet die Verstoßenen herumzuzerren beginnen. Die Bauernweiber werden weich und von bärtigen Männerlippen kommt ein Sakra, Sakra nach dem anderen. Hinter mir saß ein Tiroler Pärchen, junge Schusters-Eheleute, die, wie aus dem Gespräch zu entnehmen war, der Theatergesellschaft in Thiersee angehören. Das Pärchen war ganz gerührt ob dieser Verstoßung und Hand in Hand saßen sie nebeneinander. Nur ein Maßkrug schäumenden Branneburger Bieres stand trennend zwischen ihnen. Wie überhaupt ein respektables Bierquantum einige Hektoliter während 3 Stunden vertilgt wird. Auch wir machten es den Leuten nach, ließen uns 2 Maß holen und begannen selbst zu rauchen, denn der Duft des bäuerlichen Knasters und der Qualm der Petroleumlampen fingen an, fürchterlich zu werden. Während der Verwandlung des ersten Aktes vertauschten wir unsere Plätze mit den nahe der Tür angebrachten, aus Vorsicht wegen der immer wahrscheinlicheren Brandkatastrophe. Aber der Inntaler Billetteur meinte in seinem rauen Dialekt, »Fürchten Sie nicht, die Wind druckt man schon mit die Haxen aus.« Das leuchtete mir, der ich selbst schwer genagelte Bergschuhe trug, ein, und deswegen kehrten wir auf unsere Plätze zurück, gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie der Tiroler Schuster seiner Schusterin, einem mudelsauberen Weiberl, einen herzhaften Schmatz auf die Lippen drückte. Wieder geht der Vorhang auf. Ein Köhler mit pechschwarzem Bart flicht mit seinem Jungen singend Körbe, und zwar so realistisch natürlich, dass man über den Lebensberuf des Mannes nicht gut im Zweifel sein konnte. Das war nun allerdings nicht ganz richtig, denn dieser Comedienspüler ist seines Zeichens Schuhmachermeister von Kiefersfelden namens Greiderer, zugleich Chef von der Dianze, nämlich Theaterdirektor auf eigenes Risiko, Kapellmeister. Er ist die Seele des gesamten Unternehmens und ein wirklich trefflicher Schauspieler. Sein Personal spielt bei Gratislieferung der Garderobe auf Spielhonorar und Tantieme. Die Burgknechte schleppen Alfons und seine Gräfin durch den Wald. Der treue Köhler sieht das, packt seine alte Lanze und haut auf die Schergen ein, was das Zeug hält. Wie der erste Knecht zu Boden fliegt und dabei einen Kulissenflügel mitnimmt, geht der Jubel im Publikum los. Man schreit, stampft, applaudiert, ja, vom letzten Platz her ertönt ein frisch-fröhlicher Juhschrei. Der Spektakel erhöht sich, wie der zweite Knecht zu Boden kommt. Man hört keinen Dialog mehr, die Freude der naiven Zuschauer kennt keine Grenze. Köstlich sieht die Gräfin Hildegard aus, eine dralle Bauerndirne in städtischem, hochmodernem weißen Kleide, vorne zu kurz, hinten zu lang, krampfhaft die mit weißen Baumwollhandschuhen bewaffneten Finger auseinanderspreizend. Was sie sprach, war unverständlich. Dies reizte meinen Nachbar zum Witzeln. Er meinte, die Gräfin spreche wohl ab Hück. Der Schuster aber hinter uns nahm den Witz übel und brummte uns in die Ohren: Koschu sei das, die hindobigt. Etwas eingeschüchtert verhielt sich mein Nachbar eine Zeit lang ruhig. Allein zum Nichtmucksen war das Stück zu schön. Ein Diener namens Kilian, der Komiker der Gesellschaft, spielte überaus gelungen, derb komisch. Der ihm gespendete Beifall glich dem Donner, der brausend über die Felsen rollt. Ich glaube, wir Städter können gar nicht so applaudieren und Beifall spenden wie die kernigen Kiefersfeldner. Merkwürdigerweise wurde der Gesang nie applaudiert. Nur ein einziges Mal, als die Tochter des Burggrafen Steineck, Bertha, ein bildhübsches Dirndl, herzbrecherisch in Tönen der Blumenlieblichkeit besang, rührte sich eine Hand, vermutlich die des Liebhabers, den man aber mit einem urkräftigen Psst zur Ruhe verwies. Die Gräfinnen des Stückes tragen krampfhaft weiße Baumwollhandschuhe. Gleich viel, ob im Zimmer oder auf der Flucht im Walde, und tun ungemein zimperlich. Der Theaterdirektor meinte, es wäre höllisch wahr, die Dirndln zum Kamediespülen zu bringen. Sie seien zu viel Gschammeder zur Desakra. In der Tat gewann man den Eindruck, als wäre jede Darstellerin, auch die schöne Baroness Bertha, inbegriffen, froh, dass sie ihren Dialog abgehaspelt hat und den Leuten aus den Augen kommt. Etwas mehr Schneid hat die Gräfin Adelheid, eine etwas gesetztere Bahnwärters Tochter, die bereits über eine längere Bühnenroutine verfügt. Im Vergleich zum Theaterwesen überhaupt gar nicht uninteressant. Beim wirklichen Theater zeigt sich das ewig Weibliche förmlich wütend zur Bühne zu kommen. Auf dem Lande hingegen meidet das schönere Geschlecht den Weg zur Öffentlichkeit. Der Intrigant arbeitet unterdessen flott weiter. Ein zweiter Iago, das Stück ist überhaupt aus mehreren alten Komödien von einem bühnenkundigen tirolerischen Holzknecht bearbeitet, führt er auch den Steinecker auf Othellos Pfade und bringt den eifersüchtigen Grafen, der steif wie ein Bock auf der Bühne herumspringt, so weit, dass er einen Freund umbringt und Weib und Kind verstößt. Die hübsche Schusterin äußerte hierzu: Pfui Teufel, jetzt jagt der Lodergas Weib auch noch fort. Ich drehte mich natürlich vergnügt augenblicklich nach der Kritikerin um, die mich scharf anblickend sagte: Ja, ja, so sind's man's Leid. Lachend entgegnete ich: Meinst wirklich, Schusterin? Worauf die ländliche Schöne gereizt auffuhr: Strigsten kehrten erm dem sakrischen Grafen, sie ist einer wie der andere. Und mit einer nicht zu verstehenden Gebärde guckte sie dabei ihren feschen Gatten an. Ich blinzelte dem Schuster zu, der sofort verstehend sagte: Oh, Herr, mei Weih hat Hosen fein nicht, oh, daheim sind mir der Herr. Dabei steckte mir der Schuster zwei äußerst respektable Fäuste unter die Nase. Die Verstoßenen der verschiedenen Akte treffen sich, von Getreuen geführt, beim Ohrsiegel. der allen Unterkunft gibt in seiner stillen Klause und schließlich zum Schwert greift, als Ritter Ottmars Knechte die Gräfin Adelheid rauben wollen, nach deren Besitz der Ritter unbegreiflicherweise lüstern ist. Schon wieder drollig genug seine Kapuzinade verzapfende Einsiedler das Schwert zog, ging im Hause der Jubel los. Unseren Bauern imponiert die Schlagfertigkeit. Rasch ist im Leben das Messer in der Faust. Ihnen gewinnt es Achtung ab, auch wenn der Mann im frommen Gewand eintritt für den Schutz edler Frauen mit der Waffe in der Faust. Betäubend war dann der Lärm, als die Schergen anrückten und die Getreuen mit dem Ohrsiegel an der Spitze die Einsiedelei verteidigten. Ich vergesse diesen Höllenspektakel in meinem Leben sicher nicht. Das Publikum schien ganz rasend geworden zu sein. Unwillkürlich machte ich nach Landesbrauch meinen Knicker, das im Griff feststehende Messer in der Scheide locker, ein Gewohnheitsgriff, wenn Gefahr droht. Die Comediespüler entwickelten eine Bravour und Werf im Hinausschmeißen, die geradezu verblüffend genannt werden muss. Die Kerle flogen nur so rum, ihre Köpfe mussten von Eisen sein, dass sie dieses vehemente Hinfallen an den Kulissenkanten nicht weiter beachteten. Nur einmal war zu merken, dass einer der Schergen den askalonisch-oberbayerischen Wurf ernst nahm und ausrief, »Das war mal schutzdumm«, mit der linken Hand die schmerzende Stelle am Kopfe haltend, mit der rechten Faust aber dreinschlug, als gelte es den Zuhafen bei Weißenburg. Die schlagkräftige Männerwelt verstand diesen Vorgang sehr rasch und mit großer Aufmerksamkeit verfolgte man den Verlauf der urwüchsigen Szene. Als der Geworfene richtig an seinen Werfer kam und diesen gehörig trischackte, da lohnte vielstimmiger Zuruf den Fausthelden und aus manchem Maßkrug wurde ihm zugetrunken. Der Geisterspuk allerdings ist das Einzige, was selbst die ländlichen naiven Erwartungen enttäuscht zu haben scheint. 3 bis 4 mit Leintüchern verhüllte Gestalten, die der gewaltige schwarze Ritter von Drachenfels im letzten Akt zu Boden schlägt. Das ist der ganze Geisterspuk. Weil aber unter den Erstochenen auch der Intrigant Ritter Ottmar sich befand, der vor dem Tode noch ein reuig Bekenntnis ablegte, Graf Ewald schließlich die Verbannten zurückholte und das väterliche Erbe brüderlich teilte, so war man dessen zufrieden und vergnügt, verließ man die von Rauch und Qualm erfüllte heiße Bretterbude, geblendet von der Tagessonne, die schon recht anständig warm herunterbrannte. Totaliter bekundete diese dreistündige Vorstellung das Vorhandensein wirklichen Theatertalentes in den unteren Schichten unseres Landvolkes, eine Freude am Gemeinwesen, die den Leuten das Rollenstudium bei schwerer körperlicher Arbeit geringfügig erscheinen lässt. Durchweg waren die Rollen gut memoriert und flott gesprochen. Eine nicht gering anzuschlagende Leistung, wenn man bedenkt, dass die männlichen Akteure zugleich auch Musiker sind und in den Zwischenpausen die Bühnenmusik zu spielen haben. Ein prächtiger Anblick, die Ritter, Knechte, Schlossdiener und so weiter mit ihren Instrumenten auf der Bühne sitzen zu sehen. Aber den Leuten ist es ernst mit ihrer Kunst und da vergeht einem das Lachen. Der Theaterzettel weist 23 Akteure ohne Namen aus, ein Personal, das manche Stadttheater nicht zu verzeichnen hat. Pikant war die Kritik nach der Vorstellung unter den um das Gebäude herumstehenden, sich sonnenden, das genossene Ritterstück verdauenden Bauern. »Gut hat er seine Sache gemacht, der Ritter Steinig«, hieß es bei dem einen, während ein anderer auf den Loder, den miserabligen Ritter Ottmar, schimpfte, der dem Grafen nicht nur sein Schloss, sondern sogar sein Weib nehmen wollte. »Greizsackerer, da sollt mir einer kommen«, rief einer. Sie verstehen hierin keinen Spaß, die theaterspielenden Intaler Bauern. Stücke eines Dumas, Sardou und so weiter dürften hier keinen Anklang finden. Auffallend reserviert verhielt sich die Kritik den Damen gegenüber. Ich hörte wenigstens kein hartes oder tadelndes Wort von Männerlippen. Vielleicht will mal die wenigen Couragierten nicht verscheuchen. Die junge Schusterin freilich, die ließ an ihren Kolleginnen, vermutlich aus Konkurrenzneid, kein gutes Haar und hatte an jeder Spülerin etwas auszusetzen, nur nicht an den Küssen ihres Schusters, der sich wirklich keinerlei Zwang auferlegte. Der Glückliche. Für die Urwüchsigkeit übrigens noch ein Beispiel. Der Schatz der Gräfin Bertha, welcher ihr einen Applaus zusenden wollte, ein Claqueur aus Liebe eben, aber niedergezischt worden war, wartete am Garderobenausgang und pfiff mit den Fingern im Munde markerschütternde Töne, als eine Schöne zu lange ausblieb. Comtesse Bertha erschien auf das Signal hin am Ausgang im reizendsten Negligé und versicherte treuherzig, sie hätte den Unterrock vergessen und müsse sich daher noch einmal anziehen. Die herumstehenden Burschen schmunzelten, sahen aber mit neidvollen Blicken den legitimen Liebhaber an, der wirklich ein Prachtmädel zum Schatz hat. Mein Provinzsachse mochte wohl etwas zu lange dem Unterrock nachgesehen haben, denn der Bursche schob ihm die Faust unter die Nase und fragte den Sachsen, »Geht's dir leicht wo so?« Worauf der erschrockene Sachse mit einem entschuldigenden, »Ach nee«, flüchtig zu meiner schutzbietenden baumlangen Wenigkeit heruntersprang. Mit einem kecken Jurschrei zogen wir ab vom Bauerntheater, in dem wir wahrhaft köstliche Stunden verlebten. Ich wenigstens habe wirkliche Tränen gelacht.